Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Input.
Wir produzieren immer mehr von ihm, vom Abfall. Darum wird er für die Abfallverwerter immer interessanter. Zum Beispiel für die Energiebranche und für die, die davon reden, dass man aus dem Abfall die Rohstoff wieder gewinnen kann. Input reist im Abfall nach. Wir beleuchten, wer wie vom Abfall profitiert und wollen wissen, wie wertvoll unser Abfall wirklich ist. Goldgruben Abfall. Am Mikrofon Caroline Türkauf.
Also der Abfall, das wird eine Ressource sein, energetisch wird es eine Ressource sein, aber auch vom Material her. Und von dort her, glaube ich, wird sich der Abfall in Zukunft eben als Ressource und nicht mehr als Abfall gehandelt werden.
Ich glaube, der Hauptgrund für Konkurrenz im Abfall sind weniger das ökologische Gewissen der Entsorger als Fakt, dass man heutzutage mit den steigenden Weltmarktpreisen gerade im Metallbereich mit der Entsorgung von Abfall Geld verdienen kann.
Ja, vielleicht ist auch das Problem, dass die Leute halt meinen, wenn man recycelt, können wir mehr konsumieren, im Sinne von, dass es dann halt ein Freipass ist, dass man überhaupt nicht mehr darauf achtet, wie viel Abfall das man produziert.
Das PET zum PET, Glas zum Glas, Papier, brav büscheln und horten bis zur Papiersammlung. Das machen wir gut. Wir hier in der Schweiz haben punkto Recycling die Nase weit vorne im europäischen Vergleich. Wer jetzt aber meint, unsere Abfallberge werden deswegen kleiner, der täuscht sich. Auch punkto dem, wo wir im Abfallsack reinstecken, haben wir die Nase ganz weit vorne. Ungefähr die gleiche Menge, wie wir jedes Jahr zur Altglassammlung schleppen, stecken wir in den Abfallsack. 350 Kilo sind das etwa pro Jahr. Weniger wird es nicht. Und das hinterlässt offenbar bei vielen von uns ein ungutes Gefühl, wie ein kleines Basler Stimmungsbild zeigt.
Das merkt man gerade, wenn man irgendwo in der Migros und Coop einkaufen und es ist fast alles eingepackt und eigentlich möchte ich noch mehr bei den Bauern beziehen, noch mehr Abfall reduzieren.
Also Sie denken, Sie sind rechte Abfallberge hinterlassen letztlich?
Ja, sicher, immer noch. Darum glaube ich auch, dass wir irgendwann von unserem Konsum runterfahren.
Das Problem ist, man kann fast nichts ohne Abfall kaufen. Das ist ein riesiges Zeichen, oder? Wenn ich jetzt nur denke, wenn wir gehen einkaufen im Migros, dann packen wir das Zeug daheim aus. Das Gemüse, alles mindestens in einem Plastiksack, meistens noch Karton drunter. Es ist zum Verzweifeln.
Warum ist es zum Verzweifeln?
Weil, ich meine, erstens mal muss das Material hergestellt werden. Und nachher geht man es vor, dass ein Rohstoff kaputt ist, für immer, oder? Also gut, okay, ja, natürlich, man kann einen sammeln, das kann man sammeln, man kann es zurückgeben. Aber gerade so Plastikgucken, also die kleinen, feinen, was wollen sie mit denen machen? Vielleicht noch mal brauchen, wenn sie kein Loch haben. Aber sonst fort.
Extrem, was man nur jeden Tag heimschleppt, in der Tüte von der Supermärkten und so, an Emballage, an Verpackung, an Styro, an Mist, also unglaublich. Ja.
Zu viel, unglaublich, verrückt. Was wir alles weggehen, hinterlässt bei vielen ein grosses Unbehagen. Darum gibt es mittlerweile auch die Idee, dass das, was wir jetzt in den Abfallsack stecken, was jetzt noch verloren ist, dass man das, die Rohstoffe, wiedergewinnen kann. Zum Beispiel also aus Aluminium vom Kaffeerahmdeckeli. Dahinter steckt die Vision vom Urban Mining. Die Vorstellung, dass die Stadt eigentlich eine einzige grosse Goldmine, ein einziges gigantisches Rohstofflager ist. Dass alles, was wir davon brauchen, kann wiederverwertet werden. Dass alle Materialien, die wir brauchen für unsere Infrastruktur, für unseren Konsum, dass man das alles wieder brauchen kann. Angefangen vom Beton, den wir verbauen, bis zu dem, was wir eben jeden Tag in unseren Abfallsack stopfen. Was an dieser Vision dran ist, später in dieser Sendung. Tatsache ist, unser Abfallberg wächst, obwohl wir meisterlich rezyklieren. Dass das so ist, hängt 1:1 mit unserem Konsumverhalten zusammen, sagt Andi Spöri, er ist Abfallforscher von der ETH Zürich.
Ich kann eigentlich sagen, Zeitungsabfälle sind ein sehr schönes Spiegelbild vom Konsum. Drei separat gesammelte Abfallstoffe, Siedlungsabfallstoffe und nachher die stoffliche Wiederverwertung von denen hat in der durch Vielzahl von Anstrengungen und gesetzlichen Verordnungen und Informationskampagnen hat die zugenommen und haben durch das eigentlich in Bezug auf die meisten Fraktionen sehr hohe Wiederverwertungsquoten erreicht. Trotzdem hat die Gesamtsiedlungsabfallmenge mit gewissen Knick, die primär konjunkturbedingt sind, chronisch zugenommen. Das ist einfach ein übermächtiges System, ein übermächtiger Trend. Er ist wachstumsorientiert. Es geht darum, mehr zu konsumieren, neue Bedürfnisse zu schaffen, was sich sicher in den steigenden Abfallmengen widerspiegelt.
Wir konsumieren immer mehr. Und immer mehr von dem, was wir konsumieren, ist aufwendig verpackt. Darum wächst der Abfallberg, auch wenn wir mit kleinen Ausnahmen vorbildlich rezyklieren. Und er ist begehrt, der Abfall. Schon jetzt wird ein Grossteil von ihm gebraucht, und zwar zum Energiegewinnen, in der Kehrichtverbrennungsanlage. Dort, wo unsere Abfallsäcke landen, die wir auf die Strasse oder in die Tonne stellen. Wir reisen im Abfall nach, gehen zuerst in die Kehrichtverbrennungsanlage zu Basel und räumen auf dieser Reise gerade noch mit gängigen Abfallklischees auf. Sie fahren innen und raus die Lastwagen, die vollpackt sind mit Abfall. Und ihn, in der Basler KVA, wollen loswerden. 200'000 Tonnen Abfall sind es gewesen im letzten Jahr. Der Abfall kommt aus der Stadt Basel, der Nordwestschweiz und vom nahen deutschen Grenzland. Der grösste Teil davon wird mit den Lastwagen angekarrt, ein kleiner davon mit dem Zug. Gerade kippt der deutsche Lastwagen sein Ware aus. Der landet in einem grossen Auffangbecken. Was genau hier landet, weiss man nicht, sagt der Johannes Alisch. Er ist stellvertretender Leiter des Bereichs Energie bei der KVW Basel.
Also wir wissen jetzt, der Abfall ist jetzt aus Deutschland, der hier angeliefert wurde, und ist Siedlungsabfall. Was genau hier drinnen ist, können wir höchstens stichprobenartig erfahren, bei den Mengen, die hier angeliefert werden.
Und wie passieren die Stichproben?
Das ist eine Schüttung. Da wird der LKW hier aufgefordert, seinen Inhalt zu leeren, und dann wird durchgesehen, was alles in diesem LKW vorhanden ist.
Passiert es auch, dass komische Sachen drin sind?
Das kann hin und wieder vorkommen.
Während wir weiterlaufen zum Abfallbunker dort, wo das, was der Lastwagen auskippt, landet, erzählt Johannes Alesch, was das für komische Sachen sind, die da landen. Zum Beispiel Badwannen oder Teil vom Motor, die nicht hierher gehören, die die Apparaturen beschädigen und vor allem Schadstoff freilassen, die die Rauchgasfilter gar nicht rausfiltern können. Sei aber schon eine Ausnahme, dass so böse Abfall drin landet, sagt er. Das, was hier in der Basler Kehrichtverbrennung landet, präsentiert sich im Abfalllager. Wir stehen auf dem Kran-Viererstand vom Abfalllager. Es ist vom Gefühl her ein bisschen wie in einem riesigen Aquarium. Nur, dass hinter der grossen Scheibe, wo locker ein Einfamilienhaus stehen könnte, nicht Fische umeinander schwimmen, sondern sich der Abfall türmt.
Die Müllzusammensetzung von unserem Müll hier in Basel ist halt hauptsächlich Papier, Karton, Kunststoffe, Verbundwaren und biogene Abfälle. Das sind ca. 80% des Anteils. Die restlichen Stoffe, Textilien, andere Verpackungsmaterialien sind eher kleinere Anteile.
Und wieso landet jetzt das Papier, das man ja in Papiersammlung tut, auch da?
Der größte Teil landet ja hoffentlich doch in der Sammlung, aber eben der kleinere Teil vor allem in Verbund mit anderen Materialien, landet dann doch wieder hier und macht dann doch so viel aus, dass es 20% circa Papieranteil gibt in unserem Abfall.
Jetzt kommt so wie ein Kraken. Was passiert jetzt da?
Dieser Polypengreifer hat jetzt ungefähr 3 bis 4 Tonnen Inhalt. Das wird jetzt direkt in den Trichter der Ofenlinie beschickt. Nach circa 2 Stunden kommt dieser Abfall, der jetzt da gerade beschickt wird, auch in die Feuerung und wird dann innerhalb von 12 Minuten circa verbrannt.
Und das heißt beschickt?
Dazugegeben. Draufgegeben, beschickt. Die Sprache der Müllverbrenner.
Und nein, und was ist denn dort unten? Also das geht jetzt in das Loch rein. Und was passiert denn dort unten am Loch?
Das rutscht nur nach unten. Es ist ein langer Schacht, deswegen so lang, damit der luftdicht abschließt. Unten am Ende des Schachtes wird es einfach in die Feuerung reingestoßen. Und so wie das Niveau im Schacht sinkt, gibt der Kranfahrer einfach immer wieder was drüber.
Weil nasses Material, der sogenannte Biogenabfall, also Küchenabfall wie zum Beispiel das Gemüse, brennt weniger gut unten im Ofen. Darum muss unser Abfall von dieser Krake durchmischt werden. Für einen optimalen Heizwert so, dass es möglichst viel Wärme gibt.
Wir sind ein bisschen darauf angewiesen, dass der Heizwert einigermaßen konstant ist. Und das erreicht man, indem man den Abfall vor der Verbrennung gut durchmischt. Damit Industrieabfall, Siedlungsabfall oder anderer Abfall gut durchmischt wird und dadurch besser verbrennt.
würde auch Siedlungsabfall allein würde auch brennen?
Können wir auch verbrennen. Unsere Feuerleistungsregelung ist auch in der Lage, diesen Abfall sauber zu verbrennen. Nur könnte es dann passieren, dass wir nicht gerade die volle Leistung fahren können. Dass wir die Leistung etwas zurücknehmen müssen, um auch die Verweildauer auf dem Rost zu verlängern und dadurch die Verbrennung zu verbessern.
Es muss also eine gewisse Hitze erreicht werden, damit man das Optimum rausholt an Energie. Das passiert, wenn der Abfall nicht zu feucht ist. Es also nicht zu viele Salatblätter und Riebelschalen drin hat, die feucht sind, sondern trockene Sachen wie Kunststoff, die auch schön lang auf dem Rost liegen bleiben und vor sich anschmoren. Offenbar gibt es also einen gewissen Druck, den Abfall möglichst gut zu verbrennen. Dazu aber später mehr. Zuerst steigen wir in den Lift. Wir wollen wissen, was da unten in diesem Ofen passiert. Wir gehen den Gang entlang und bleiben vor dem grossen Ofen stehen.
Das ist der Blick auf den Verbrennungsrost. Die Anlage läuft jetzt mit 100% Leistung.
Wahnsinnig hell ist es und es zieht ab. Also das heisst, es geht aufwärts, die Wärme.
Die Wärme, die wird über uns in einem Abhitzekessel aufgefangen und geht dann eben über eine Turbine in die Fernwärme Basel.
Und wird zum Heizen gebraucht?
Und wird dort zum Heizen gebraucht oder auch für Warmwasser.
Und Strom?
Der Strom wird natürlich auch in Basel verbraucht, aber wir verstromen vorerst alles, bevor es in die Fernwärme geht. Mit der Restwärme ab der Turbine gehen wir in die Fernwärme.
Ein ausgeklügeltes Verfahren führt also dazu, dass aus unserem Abfall Energie bzw. Wärme wird. Das Gas von unserem Abfall erhitzt Wasser. Es gibt viel Dampf. Der Dampf wird gebraucht, um das Wasser zu wärmen für die Fernwärme. 40% der Basler Haushalte brauchen Fernwärme, die von hier, von der KVW kommt. Aus dem verbrennten Abfall von diesem Ofen. Ein Vorgang, der bemerkenswerterweise im Laufe der Zeit zu Mythen geführt hat.
Da gibt es diese Mythos, dass man Glas beigeben sollte oder so etwas, um den Rost irgendwie zu schützen oder so. Ist alles nicht. Stimmt alles eigentlich nicht. Wir verbrennen den Abfall so, wie er kommt. Gut gemischt, direkt. Ohne Probleme.
Und auch ohne, dass man den Abfall anzünden muss. Der Johannes Alesch dementiert Abfallmythos Nummer 2.
Durch die Feuerraumtemperatur von 850 Grad Celsius entzündet sich der Müll von alleine. Man muss ihn nicht anzünden.
Damit erübrigt sich auch Mythos Nummer 3, dass es nämlich schon gut ist, wenn man nur ein bisschen Papier in den Abfallsack reinstopft, weil das hilft, dass der Abfall in der Kehrichtverbrennungsanlage gut brennt. Kein Mythos, sondern eine Befürchtung ist, dass der Abfall, der hier verbrennt wird, giftige Gas durchs Chemie rauslässt. Dass die KVWs eben Abfallschleudern sind, Dreckschleudern. So hat es eine Passantin auf der Strasse geäussert.
Ich denke, das wird auch zum Teil CO2 wird ausgestoßen und das ist auch schlecht für unsere Atmosphäre. Sie geht damit auch kaputt und mehr Wärme wird gespeichert und damit wird es auch auf der Erde wärmer. Also ich denke, es ist sehr schlecht.
Die Angst sei absolut unbegründet, sagt der Johannes Alesch von der Basler Kehrichtverbrennungsanlage. Das Rauchgas, wenn entweicht, würde ständig überwacht. Und die Mengen, die hier an Ammoniak, Kohlenmonoxid oder Staub entstehen, seien kleiner als gesetzlich zugelassen wäre. Ständig wird die Anlage verbessert, darum müssen wir auch immer wieder investieren. Und die Investitionen muss man wieder reinholen. Darum muss eben möglichst gut verbrennt werden. Muss möglichst viel Energie produziert werden. Die Auslastung optimal sein. Nur dann wird gut gewirtschaftet. Alles aber ist nicht bedenkenlos sauber, was die Kehrichtverbrennung produziert.
Wir haben Abfall, der ins Untertage geht, ins Salzbergwerk nach Heilbronn. Und das ist Elektrofilterstaub und der Abfall aus unserer Nasswäsche, der sogenannte Filterkuchen. Der ist so stark belastet, dass er untertage deponiert werden muss.
Und was sind das für Mengen, also wenn ich jetzt mir das vorstelle?
Also die Mengen von Filterstaub und Kesselasche liegen ca. bei 3% von der Abfallmenge und der Filterkuchen ist viel weniger, das liegt ca. bei 0,2 oder 0,3%. Bei 240 Tonnen ca. im Jahr Filterkuchen und ungefähr 3.000 bis 4.000 Tonnen Asche.
Es gibt also auch den Abfall vom Abfall, der giftig ist, der im Ausland muss eingelagert werden. Ein verhältnismäßig kleiner Teil der Abfallmenge, die da verbrennt wird, ist das. Wer jetzt meint, die restlichen 97% von unserem Abfall heigen sich in Luft bzw. in Energie aufgelöst, der täuscht sich. Der Anteil vom Abfall ist nämlich viel grösser als das, was der Johannes Alesch vorher gerade aufgezählt hat. 18% von unserem Abfall bleiben nach dem Verbrennen auf dem Rost liegen. Die Schlacke ist das. Der Abfall vom Abfall, der zwar erhitzt, aber eben nicht ganz verbrennt worden ist. Diese Schlacke wird im Wasserbad abgekühlt und landet dann dus im sogenannten Schlackentrog.
Circa 18% des Abfalls wird wieder zur Schlacke, die wieder eingelagert werden müssen. Geht hier, so wie es jetzt ist, in die Deponie. Bei der Deponie später werden die ferromagnetischen Teile mit einem Magnetabscheider noch herausgenommen.
Das ist vor allem der Metall, das da rauskommt?
Das ist nur magnetisches Metall, nur Eisen. Keine Buntmetalle, kein Aluminium, kein rostfreies Material.
Nur Eisen wird also aus dem Abfall vom Abfall rausgenommen. Der Rest landet auf der Deponie. Im Fall von dieser Kehrichtverbrennungsanlage hier ist es eine Deponie im Nachbarkanton Basel-Land. Dort aber lagere ich den Abfall absolut sicher, sagt Johannes Alesch, zuständig bei der Basler Kehrichtverbrennung für die Energie. Und sie ist begehrt, die Energie, die hier erzeugt wird. Denn sie wird als nachhaltige Energie behandelt. Die Begründung geht so. Der Abfall muss wegen dem Deponieverbot in der Schweiz ja sowieso verbrennt werden. Außerdem sind 50% von dem, was hier über dem Rost verbrennt wird, biogen, zum Beispiel als eben die Äpfelreste oder Triebeschalen, sind erneuerbar. So gesehen sind Kehrichtverbrenner nach der Wasserkraft die zweitwichtigste Quelle für erneuerbare Energie. Und das, was ihr regelmässig vor die Türen stellt, brennt gut. Liefert ungefähr die gleiche Menge an Wärme wie Braunkohle. Kein Wunder, dürfte der Abfall in Zeiten von Rohstoff knapp werden, begehrt sein. Darum haben sich die Schweizer KVA-Betreiber auch die Hände gerieben, wo in Deutschland ein Deponieverbot durchgesetzt hat. Und die Deutschen nicht gewusst haben, wo hin mit ihrem Abfall. Seitdem wird flüssig deutscher Abfall mit Lastwagen in unsere KVAs gekarrt. Sorgt mit für die gute Auslastung von unseren KVAs. Wird hier zur sogenannten super Energie umgewandelt. Die KVA Basel liegt geografisch besonders günstig, importiert schon länger deutschen Abfall von innen an der Grenze. Ein Viertel vom Abfall, der verbrennt wird, kommt aus Deutschland.
Bei dem Bau dieser Anlage wurden mit dem Landkreis Lörrach langfristige Verträge abgeschlossen, die sie dazu verpflichten, den Abfall auch hierher zur Verbrennung zu bringen. Ich glaube, sie sind auch nicht traurig darüber, weil wir hier sehr günstig eigentlich den Abfall verbrennen.
Je besser die Auslastung in den Anlagen ist, je mehr Energie produziert werden kann, desto weniger kostet es der Abfall entsorgen. Im Moment haben die Schweizer Kehrichtverbrennungsanlagen, die die allermeisten im Kanton oder der Gemeinde gehören, genug Abfall. Sie sind gut ausgelastet. Sie profitieren davon, dass wir viel konsumieren und unsere Bevölkerung wächst. Einen Weg, der Preiskampf unter den KVAs gibt es trotzdem. Die Betriebe streben nämlich eine Auslastung von 100% an. Und die 50% von unserem Abfall, die erneuerbar sind, also die Küchenabfälle wie Riebeschalen oder das Äpfelbützchen, das ist mittlerweile auch interessant für die Betriebe von anderen Anlagen, zum Beispiel der Biogasanlagen. Wenn man nicht mehr die deutschen Abfälle bei uns verbrennen kann, wäre es durchaus auch denkbar, dass man zum Beispiel den Abfall aus Rumänien in unsere Kehrichtverbrennungsanlagen in Wärme umwandelt, heisst es beim Bundesamt für Umwelt. Und auf der Seite des Preisüberwachers ist vom Kampf um einen Abfall die Rede. Das tönt jetzt vielleicht ein bisschen martialisch, faktisch, der Abfall ist begehrt. Mit dem Abfall lässt sich Geld machen. Zum Beispiel für die Energiebranche. Der Abfall und seine Verwertung hat also eine Art Image-Transfer durchgemacht in den letzten Jahren. Kehrichtverbrennungsanlagen sind keine Dreckschleudere mehr, sondern wichtige Produzenten von erneuerbarer Energie. Und das, obwohl eigentlich immer noch über ein Fünftel vom Abfall auf der Deponie landet. Das kann nicht sein, findet der Mann, den wir als nächstes treffen. Der nicht will, dass unsere Abfall vom Abfallbergen weiterwachsen. Und darum aus dem, was nicht verbrennt werden kann, will der Rohstoff zurückgewinnen. Zum Beispiel das Gold. Wir lernen die Welt vom sogenannten Urban Mining kennen. Gerade nach Sparkle Horse und Mountains. Wir sitzen auch in der Stadt auf Bergen. Auf Abfallbergen.
Der S3 Input.
Rund 350 Kilo Hausabfall stecken wir nämlich jedes Jahr in Abfallsack. Und das, obwohl wir enorm gut sind im Recyceln.
Ja, vielleicht ist das Problem, dass die Leute halt meinen, wenn man recycelt, können wir mehr konsumieren. Im Sinn von, dass es dann halt ein Freipass ist, dass man überhaupt nicht mehr darauf achtet, wie viel Abfall das man produziert.
Sagt ein junger Mann zu Basel. Eine Untersuchung hat gezeigt, die ländliche Bevölkerung stopft weniger in Abfall, trennt und kompostiert mehr als die Menschen in der Stadt. Dafür fahren sie mit dem Auto in die Stadt und produzieren dann auch wieder Dreck. Einfach eine andere Art von Dreck. Tatsache ist, es gibt immer mehr von uns und wir produzieren immer mehr Abfall. Jetzt soll der Abfall vergoldet werden. Das Zauberwort der Stunde heisst Urban Mining. Die Idee dahinter, die in der Stadt leben, sitzen auf einem Berg von Abfall. Und all der Abfall lässt sich wieder brauchen. Alles, was unsere Infrastruktur ausmacht, alle Rohstoffe, die drin sind in unseren Strassen und Siedlungen, lassen sich mit dieser Vision wieder rausfiltern. Die Vision umschließt alle Ebenen von unserer Konsumgesellschaft. Fängt an beim Beton, den wir zum Bauen brauchen, und geht weiter bis zu unseren Abfallsäcken, zu dem, wo wir zu oben vor dem Schlafen gehen, noch schnell drin hineinstecken. Und diese Spur verfolgen wir jetzt weiter. Ein Fünftel von dem, was wir in unseren Abfallsack stecken, landet als Schlacke auf der Deponie. Wie diese Schlacke soll vergoldet werden, das finden wir jetzt raus. Wir sind im zürcherischen Hinwil. Genauer gesagt stehen auf dem Gelände der Kehrichtverwertung Zürcher Oberland der Ketzo. Dort, wo das sogenannte Urban Mining aktiv betrieben wird. Unterstützt von der Zürcher Regierung, die von dieser Idee begeistert ist. Wir stehen dort mit dem Geschäftsführer von der Ketzo, Daniel Böhni, der sich schon lange mit dem Abfall beschäftigt.
Ich habe auch sehr schnell gesehen, wo Probleme sind bei der Abfallverwertung, wie wir sie heute haben, nämlich bei den Reststoffen, weil über 25% von Abfall, wo wir thermisch verwertet, geht ja zurück auf die Deponie. Und das ist sicher ein Modell, das langfristig nicht verhebt.
Und warum nicht? Weil es wird zum Beispiel gesagt, wenn man jetzt die Sicherheit der Deponien anschaut, wird gesagt, das ist bedenkenlos, die Deponien, die sind sicher.
Das Deponievolumen ist in der Schweiz ein grosses Problem. Sie müssen sich vorstellen, dass pro Jahr grössere 600'000 Tonnen Schlacke deponiert werden müssen. Und das Jahr für Jahr. Und wenn Sie neue Deponievolumen müssen erschliessen müssen, wie gross die Opposition ist von der Bevölkerung, weil schlussendlich will ja niemand eine Deponie in seiner Nachbarschaft haben.
Also Sie sagen unter dem Strich, wenn man jetzt nicht würde anfangen, Verfahren anzustreben, wie Sie das machen, dann versteigt man irgendwann trotzdem am Abfall, Restabfall am Schlackenberg.
Ja, einerseits das. Und was eben noch mehr treibt als das, ist halt einfach die Rohstoffe, die sie verlieren, oder? Weil die Rohstoffe müssen sie aus einer Primärproduktion müssen sie die holen, wenn sie sie nicht können recyceln können. Und das tut die Umwelt sehr stark belasten.
Zum Beispiel das Aluminium, das zum Herstellen enorm viel Energie braucht und das belastet das Klima. Er und seine Kollegen haben aber Verfahren entwickelt, dass das weniger der Fall ist, sagt der Umtriebig Daniel Böhni. Und nimmt uns mit in die Halle, gerade neben der Kehrichtverbrennungsanlage. Dort, wo aus der Schlacke im Abfall vom Abfall das Gold soll wieder gewonnen werden. Und ich staune, weil ich mir hier ein enorm kompliziertes Verfahren vorgestellt. Das, was ich sehe, sieht aber relativ einfach aus. Die Schlacke geht durch Sieb durch. Die Sieb trennen also die Rohstoffe, die in der Kehrichtverbrennungsanlage nicht verbrennt worden sind und in der Schlacke gelandet sind.
Das ist jetzt so ein feines Sieb, das wird absieben. Alles, was kleiner 0,15 ist, wird durchgehen. Und was grösser ist, bleibt noch drauf. Das Aluminium wandert gegenüber. Sie sehen hier eine saubere Trennlinie. Und die schweren, also Kupfer, Messing, Blade, Zinn und Edelmetall kommen oben raus. Da haben wir die zwei Fraktionen. Da haben sie noch mal das Kleinere, einfach viel feiner. Und wir gehen davon aus, dass je feiner die Fraktion, desto höher ist der Gehalt von der Edelmetall.
Darum tüfteln der Daniel Böhni und seine Kollegen daran herum, wie man auch aus den kleinsten Schlackenteilen die Edelmetall herausfiltern kann, voneinander trennen, die einzelnen Rohstoffe so freilegen kann. Die Grundvoraussetzung für das erfolgreiche Säbeln ist aber, dass die Schlacke nicht mit Wasser, sondern mit Luft abkühlt, wenn sie aus dem heissen Ofen kommt. Sie wird also nicht nass, sondern ist trocken. Darum verkleben die verschiedenen Stoffe nicht miteinander, sind nicht überzogen mit einem klebrigen Krebengewand.
Durch das, dass wir die Schlacke trocken austragen, haben wir jetzt Voraussetzung geschafft, dass man überhaupt effizient an die Ressourcen ankommt. Das sind vor allem Metall und natürlich auch der mineralische Anteil. Und bei dieser Aufbereitung, die wir jetzt haben, für die Feinschlacke, das heisst im Bereich 0,7 bis 5 mm, können wir über 95% der elementaren Metalle, die es drin hat, separieren und ins Recycling zurückbringen.
Was ist denn das, was jetzt da quasi wieder zurückgewonnen wird?
Das ist neben dem Eisenanteil, der ein recht grosser Anteil ist, ist das Aluminium, Kupfer, Messing, Zink, Blei. Dann hat es aber auch Edelmetall drin, wie Gold, Silber, Palladium. Und die Zukunft wird dann vielleicht uns noch zeigen, dass auch noch andere Metalle drin sind.
Das ist, wie viel geht nach Ihrem Verfahren muss auch quasi noch auf die Deponie?
Also wir gehen davon aus, wenn wir den mineralischen Anteil noch nicht verwenden können, dass rund 85% Schlacke auf die Deponie geht. Aber die Schlacke hat dann kein Schwermetall drin oder viel weniger. Und auch vom Eluatverhalten und vom organischen Gehalt ist sie natürlich wesentlich besser.
Wenn also alle KVW-Betreiber wie Daniel Böhni neben Eisen auch noch das Aluminium, Kupfer oder Messing raussäbeln könnten, landet weniger Schlacke auf der Deponie. Massiv viel kleiner wird der Deponieberg der Wege aber nicht. Aber das umweltbelastende Metall ist eben nicht mehr drin. Und Daniel Böhni ist davon überzeugt, dass in Zukunft, wenn sie herausgefunden haben, wie sie die kleinsten und vor allem die gesteinsähnlichen Materialien können voneinander trennen, bedeutend weniger auf der Deponie landet. Neues braucht immer Zeit, logisch. Ein bisschen unlogischer erscheint es mir, dass er bis jetzt der Einzige ist, der das macht, wenn es doch eigentlich nicht eine riesige Hexerei ist. Weil der Zauberschlüssel, um das Gold aus der Schlacke zu gewinnen, ist ja, dass man eben die Schlacke nicht im Wasser baut, sondern an der Luft abkühlt. Neben der Anlage Zinnwil gibt es nur noch gerade eine Anlage in der Westschweiz, die das Prozedere betreibt.
Also man hat ja eigentlich entschieden, dass man das zusammen entwickelt, also dass auch andere Anlagen sich an diesen Entwicklungen finanziell beteiligen, dass man zuerst einmal eine Anlage baut, wo das gut funktioniert, und wenn das gut funktioniert, dass man es dann überträgt auf die anderen Anlagen. Der wird sich durchsetzen.
Der Daniel Böhni leistet also gewissermaßen Pionierarbeit. Was wird zum Standard werden, sagt er. Weil das Abfalltrennverhalten nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sind wir. Von konkreten Zahlen reden mag Daniel Böhni jetzt aber noch nicht. Nur so viel, bald habe ich mit Entwicklungskosten drin und sobald die Grobschlackenaufbereitung funktioniere, gäbe es einen Gewinn. Der Optimismus kommt aus den Erfahrungen mit diesem Metall, die jetzt schon Abnehmer finden.
Die Produkte, die wir separieren, können wir sehr gut verkaufen. Das heisst einfach, wenn sie recyceln, müssen sie eine gewisse Qualität können produzieren. Und wir sind heute so weit, dass wir die Produkte, also das ist Aluminium einerseits und das NE-Edelmetall, in einer Form haben, wo ein Markt dafür besteht.
Jetzt sitzen wir hier miteinander im Sitzungszimmer und jetzt da ganz viele verschiedene Töpfchen auf dem Tisch. Können Sie jetzt vielleicht gerade mal das Aluminium zeigen, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann und beschreiben? Also das war ja mal Abfall gewesen. Also letztlich, das ist das, wie ein Mischkübel war, jetzt hinten rauskommt. Was genau?
Eben, das sind so kleine Aluminiumklümpchen. Und was schwierig ist, ist zu sagen, was das einmal war. Ist das ein Joghurtdeckel gewesen? Oder ist das ein Kaffeerahmdeckel gewesen? Oder ist das irgendetwas anderes gewesen? Das können wir nicht sagen. Was wir können sagen, ist, wir können das Aluminium heute in einer Form separieren, dass man es direkt ins Schmelzwerk bringen kann. Und auch von der Menge her sind das recht grosse Mengen. Also wir können das sehr gut verkaufen. Wenn wir wieder 25 Tonnen haben, dann schreiben wir ein paar anschreiben und der, der das beste Angebot macht, der kommt es dann über.
Sind da Schweizer Abnehmer drunter?
Nein, wir haben kein Schmelzwerk mehr für Aluminium in der Schweiz, wo das Material könnte einsetzen. Das heisst, das Material geht nach Deutschland, Italien, Türkei.
Gibt es Abnehmer von der Schweiz von anderen Materialien, quasi aus anderen Töpfchen, die jetzt hier vor uns stehen?
Nein, auch für das NE Edelmetall haben wir keine Verarbeitung in der Schweiz. Das heisst, das geht auch entweder nach Deutschland oder auch Skandinavien sehr stark.
Jetzt wird aber doch bei diesem Urban Mining immer gesagt, die Rohstoffe können wir quasi selber dann wieder von uns profitieren, wenn wir die dort freilegen. Das ist aber gar nicht der Fall, wenn wir die gar nicht in der Schweiz dort verarbeiten.
Das ist so. Was man dann in Zukunft für Modelle wird anstreben, muss dann einfach quasi aufbereiten lassen und Metall zurücknimmt. Das muss man dann schauen, wenn man dann so weit ist.
Zum Beispiel wäre es möglich, dass man das NE-Edelmetall, also alle Metalle aus Riesen, zwar in der Türkei einschmelzt, aber nicht den türkischen Produzenten verkauft, sondern eben unseren Metallverwerter. Geht Daniele Böhni davon aus, dass er früher oder später unseren ganzen Abfall wieder vergolden kann?
Also ich denke, mittelfristig, wenn man von mittelfristig redet, rede ich von etwa 5 Jahren, dann gehen wir davon aus, dass wir einen rechten Teil des Mineralischen können als Rohstoff zurückführen können. Aber es wird immer noch ein Teil Material sein, das auf Deponie gehen wird. Wichtig ist einfach, dass dann die Qualität von dem Material wesentlich besser ist, wie von einer nass ausgetragenen Schlacke, wie das heute der Fall ist.
Weil eben die Schlacke, die im Wasserbad abgeheilt hat, auch schlecht ist für die Deponie, findet Daniel Böhni.
Sie haben einerseits das organische Material, das höher ist in den Nassschlacken. Sie haben die Verrottungsprozesse, wo Methan, CO2 bildet. Dann haben sie aber die ganzen Wasserstoffbildungen, wenn sich das Aluminium abbaut, beziehungsweise es versetzt. Das führt dann zu Ammoniakbildungen, auch Ammoniakgeruch, wie sie vielleicht geschmeckt haben in der Anlage draussen. Und das sind natürlich alles Belastungen, die die Umwelt belastet.
Angst haben, dass unsere Abfalldeponien gefährlich sind, muss man aber nicht. Heisst es beim zuständigen Amt. Denn ständig würde dafür gesorgt, dass das nicht der Fall ist. Nur, das Nachbereiten kostet enorm viel Geld. Und das will der Bund verändern. Mit einer neuen Verordnung. So, dass eben weniger Schlacke auf die Deponie gehart werden muss. Das heisst, das Urban Mining wird auch von dieser Seite gepusht. Wer aber profitiert am Ende davon, wenn die Rohstoffe nicht auf einer Deponie vor sich hindümpeln? Die Besitzer der Verbrennungsanlagen, sagt Daniel Böhni.
Es sind unsere Besitzer, das sind also Gemeinden, die dann über tiefere Gebühren können, an diesem Ertrag profitieren.
Die Besitzer, also die Gemeinden oder Kantone, profitieren vom Gold von unseren Abfallsäcken. Diesen Gewinn müssten sie an uns weitergeben, mit tieferen Abfallgebühren. Wir müssten weniger zahlen, damit wir unseren Abfall loswerden, weil unser Abfall eben nicht nur Abfall, sondern plötzlich wertvoll wäre. Zumindest der Teil, der eben nicht mehr auf der Deponie landet. Hat die Vision Hand und Fuß? Oder ist sie nur ein Freipass, zum noch mehr zu konsumieren? Schmeißen wir in ein paar Jahren einfach alles in den Abfallsack, weil wir Verfahren haben, die so gut zählen können und wir erst noch weniger zahlen? Antworten auf diese Frage nach Balance von Future Island.
You can clean around the room.
Ihr hört Input, die Hintergrundsendung, die einen anderen Blick gibt auf das, was um uns herum ist. Heute grübeln wir eine Stunde lang im Abfall. Wir haben erfahren, dass unser Abfallberg immer grösser wird, dass man aber mit dem, was wir jeden Tag in den Sack hineinstopfen, viel machen kann. Zum Beispiel Energie gewinnen. Und wir haben einen Mann getroffen, der noch einen Schritt weiter geht. Aus dem, der auf der Abfalldeponie landet, die Rohstoffe zurückgewinnen will, die Urban Mining betreibt. Urban Mining, die Vorstellung, dass unsere Wegwerfgesellschaft auf einem riesigen Rohstoffberg sitzt. Dass man die Materialien, die in unserer Infrastruktur angefangen von der Strasse, vom Beton, von den Häusern bis zu dem, was wir in den Abfallsack stecken, wieder brauchen kann. Vorausgesetzt, man schafft es, aus dem, was wir wegschmeißen, wieder die Rohstoffe zurückzugewinnen. In Deutschland wird darum schon auf den Deponien nach wertvollen Rohstoffen gebuddelt. Wir wollen wissen, ob man bei uns auch bald nach den Aluminiumklümpeln von unseren Joghurtdeckeln grabt. Wir wollen wissen, wie realistisch die Vision des Urban Mining wirklich ist. Antwort auf diese Fragen suchen wir beim Andi Spörri. Der aufgestellte junge Mann forscht an der ETH im Bereich der nachhaltigen Abfallwirtschaft. Der Abfallforscher kennt sich in der neuen Thematik vom Urban Mining gut aus. Darum kennt er auch die Idee, dass man aus dem Abfall vom Abfall, also aus dem, was nach der Energiegewinnung in der Kehrichtverbrennung noch übrig ist, die Rohstoffe wieder gewinnt. Eine gute Sache, sagt er, ist das.
Das Projekt schlägt ein bisschen wie zwei Flieger auf einen mit einem Schlag. Auf der anderen Seite hat man nach wie vor eine sehr energetisch sehr effiziente Rostführung, eine KVA. Die Technologie ist energetisch sehr, sehr effizient. Das heisst, die energetischen Benefits oder die energetische Nutzen aus der thermischen Behandlung hat man nach wie vor. Und durch die relativ technisch, relativ einfache, mechanische Aufbereitung von dieser Schlacke zur Metallrückgewinnung habe ich das Gefühl, schaffen mit einem sehr geringen Aufwand einen sehr grossen Umweltnutzen, indem dass man wirklich Tausende von Tonnen ein Metall aus dieser Schlacke herausholen kann. Und einerseits reduziert man damit auch negative Effekte in Deponien. Man spart Deponieraum damit. Und aus meiner Sicht entscheidend ist, man substituiert oder ersetzt bedeutende Umweltauswirkungen, wo dadurch entstehen, wenn man das Metall nicht zurückgewinnen würde, weil man dann ja da zum Beispiel auch wieder das Kupfer über einen Primärweg müsste herstellen. Und ich denke, die Benefits sind immens.
Der Abfall vom Abfall, die Schlackensäble, dort die Rohstoffe rausholen, wie zum Beispiel Kupfer, macht das was Sinn aus Sicht des Abfallforschers?
Es ist sicher ein gehyptes Wort, das Urban Mining. Also ich denke, das Potenzial wird sicher eher überschätzt als unterschätzt. Aber auf der anderen Seite bin ich auch relativ überzeugt von diesem Konzept, weil gerade so im Hinblick, dass wir technologisch werden lernen in Zukunft, Sachen, die wir heute noch nicht lukrativ oder wirtschaftlich können, zum Beispiel aus einer Deponie zurückholen, wie Kupfer, dass man das in Zukunft kostendeckend macht und sogar privatwirtschaftlich organisiert können machen. Von dem her finde ich es eigentlich, sofern man die Gestände wirklich transparent und sauber einlagert, noch einmal im Boden, und dann weiss, wo hat man was, dass man das eigentlich wie dort einfach mal einlagert in so einer Deponie, um zu einem späteren Zeitpunkt das Ganze wieder rausholen.
Der Abfallforscher hält es also durchaus für möglich, dass man morgen mit den richtigen Technologien in alten Deponien Rohstoff rausbuddeln kann. Vorausgesetzt, man weiss, was wo lagert. Urban Mining hat also Zukunft. Vorausgesetzt, man schafft dafür Grundlagenforschung. Vorausgesetzt, die Rohstoffpreise werden weiter knapp, was der Fall dürfte sein, wenn man sieht, wie die Weltbevölkerung weiter wächst. Diese Woche ist ja gerade der 7-milliardigste Mensch auf die Welt gekommen. Und dann gibt es noch eine andere Voraussetzung, sagt Randy Spörri, von der das Urban Mining Sinn macht. Dass nämlich die Menge des betreffenden Rohstoffs auch genug gross ist.
Ein schönes Beispiel, vielleicht aus meiner Sicht, das ich mal gehört habe, ist Platin, wo beim Autofahren emittiert wird aus dem Katalysator. Ganz, ganz geringe Mengen Platin vom Autokatalysator werden emittiert während dem Fahren. Und da kann man sich vorstellen, die Mengen sind super gering, es passiert unterwegs, die Metalle werden in kleinen Mengen ganz fein verteilt, also super diluted, sagen wir dem, also hochgradig verteilt in die Umwelt abgeben. Und ich denke, so etwas wieder rückgewinnen aus irgendwelchen Böden oder wo auch immer, dass das dann ankommt, wird nie möglich sein, weil einfach die Mengen zu klein sind, Und durch das einfach auch wirtschaftlich aus meiner Sicht jetzt nie wirklich wird lukrativ sein. Also ich denke, das Urban Mining wird dann interessant oder ist umso interessanter, je grösser die Mengen sind und je höher die Konzentration der wertvollen Stoffe ist in diesen Mengen. Und je fein verteilter und verdünnter etwas ist und mengenmässig unbedeutender, umso schwieriger wird es in Zukunft.
Je kleiner die Teile, die im Abfall landen, je vielfältiger die Zusammensetzung des Abfalls ist, desto schwieriger wird es, ihn auch wieder zu filtern, die Rohstoffe wieder zu gewinnen. Darum sei es absolut verheerend, dass hier bei uns so viel Elektroschrott nicht richtig entsorgt wird, sondern häufig im Abfall landet.
Also gerade dort hat man ja extrem viele verschiedene, sehr wertvolle Stoffe drin. Verschiedenste Metalle, auch Gold als Beispiel. Und die sind dort zum Teil so fein und in so dünnen Gütern, also irgendein dünnes Kupferdrähtchen. Ich meine, das schmilzt und ist verloren. Also so eine Substanz könnte man nicht einmal mehr zurückgewinnen dann aus einer Schlacke oder einen bestimmten Teil davon. Also ich denke, ein Elektroabfall in einer thermischen Behandlung ist ziemlich unpassend aus meiner Sicht.
Und trotzdem schmeißen wir, die sonst enorm gut recyceln, enorm viel Elektroschrott, besonders Handys, in Abfall. Und es drängt sich die Frage auf, wie das kann sein. Der Andi Spöri erklärt sich die vielen Handys im Abfall damit, dass man eben zu Handys offenbar eine andere emotionale Bindung hat als zu einer Glasflasche, dass man das Handy zwar nicht mehr braucht, aber trotzdem behaltet, bis es dann einmal zu viel runtergeht und zumindest ein Teil davon im Abfall landet. Und, fügt der Andi Spöri an, Abfall werden wir immer produzieren. Dass unser Abfall wieder voll und ganz zu Rohstoff wird und wir keinen Abfall mehr hinterlassen, das hält er für eine Illusion.
Es ist so das Cradle-to-Cradle-Prinzip, das im Moment breit gehypt wird. Und das heißt eigentlich nichts anderes als so eine Idealvorstellung von den total geschlossenen Kreisläufen, dass man eigentlich wirtschaftliche Aktivitäten, eine Gesellschaft haben, die nur noch wiederverwertbare Güter produziert. Das heisst, Abfälle in dem Sinn entstehen gar nicht mehr. Ich denke, das ist eine absolute Illusion und das wird auch rein aus thermodynamischen Überlegungen nie möglich sein, weil es auch ökologisch irgendwann super sinnlos wird. Wie bei allem im Leben. Also ich denke, irgendwo gibt es einen optimalen Bereich, eine Wiederverwertung und irgendwann wird der Aufwand, zum Beispiel energetischen Aufwand, schlicht und einfach zu gross, um die letzten Gramm Metall zum Beispiel aus so einer Schlacke rauszuholen oder auch die kleinsten Partikel von einem Metall auch noch abscheiden zu können. Und darum denke ich, ist das die volle Kreislaufwirtschaft in dem Sinn eine Idealvorstellung, die man als gutes Leitprinzip nehmen kann, aber sicher auch kritisch soll anschauen, wenn es um die Umsetzung geht.
Wir machen Dreck, wenn wir leben. Punkt. Darum wäre es auch völlig verfehlt zu meinen, wenn man jetzt die Sendung hört, man könne unbedenklich viel Abfall produzieren, weil ja alles irgendwann wieder einmal genützt werden kann. Sei es als Wärme oder als Rohstoff.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es aufgrund von energetischen Argumenten und der energetischen Bedeutung von Abfallbehandlungsverfahren einen Druck gibt, dass man die Abfallmengen in Zukunft nicht reduzieren kann. Ich denke, da gibt es durchaus andere, vielversprechendere Ansätze zur Energieerzeugung.
Also wie zum Beispiel, dass man bei den KVO selber wie andere Verfahren entwickelt, für das, dass dann der Ofen gleich gut brennt, vielleicht mit weniger Abfall?
Das gibt es sicher auch. Also man hat bei diesen 30 Anlagen, die wir heute in der Schweiz haben, gibt es noch beträchtliche Optimierungspotenzial aus energetischer Sicht. Also ich denke, je neuer eine Anlage ist, die gebaut worden ist oder installiert ist, umso besser ist sie bezüglich elektrischer und thermischem Wirkungsgrad oder Energieausschöpfung. Ich gehe davon aus, dass man dort noch relativ grosses Potenzial zur Effizienzsteigerung hat, wenn man die Öfen anrüsten muss, weil bestehende Komponenten abgeschrieben sind oder wenn man eben in Zukunft eine neue Anlage baut.
Auch davon ausgeht tut der Abfallspezialist Andi Spöri, dass die Abfallwirtschaft in den nächsten Jahren wächst und der Kampf um den Abfall zunimmt.
Ich glaube, der Hauptgrund für Konkurrenz im Abfall sind weniger das ökologische Gewissen der Entsorger als Fakt, dass man heutzutage mit den steigenden Weltmarktpreisen gerade im Metallbereich mit der Entsorgung von Abfall Geld verdienen kann. Zum Beispiel in der KVW, wenn man 50% erneuerbaren Strom einspeist ins Netz, kommt man eine Einspeisevergütung über und verdient durch das auch Geld, was betriebswirtschaftlich sehr interessant ist. Ganz allgemein muss man natürlich sagen, je mehr Business in diesen Abfällen drin liegt oder Business Opportunity in der Verwertung von Abfällen drin liegt, umso grösser wird die Konkurrenz und das Poolen um die Abfälle. Von dem ist auszugehen, wie allen anderen Bereichen, wo marktwirtschaftliche Mechanismen im Werk sind.
Schlecht findet das der Andi Spöri nicht. Vorausgesetzt, wirtschaftliche Überlegungen werden nicht über ökologische gestellt. Aber was heisst jetzt die Entwicklung von der Abfallwirtschaft und Forschung für jeden einzelnen von uns? Wir werfen mit dem Abfallspezialisten einen Blick in den Abfallsack der Zukunft. Was schmeißen wir in 20 Jahren in den Sack hinein?
Für mich gibt es, also wenn wir jetzt ein bisschen extrem bedenken, gibt es ein bisschen zwei Extreme. Einerseits, wir haben so gute Behandlungsverfahren, wo wir alles wieder rückgewinnen können aus dem Kehrichtmix, dass wir alles hineinrühren. Vielleicht auch Sachen, die wir heute separat sammeln, auf einmal aufgrund von zentralen Logistikschemen.
Also zum Beispiel PET, Glas, Papier, alles drin?
Primär jetzt mal, nehmen wir mal Metall, weil die Metall werden im thermischen Prozess nicht zerstört. Die kann man, wenn man dort einen sauberen Weg hat, um die aus der Rückstand rauszuholen oder anderweitig in diesem Prozess kann rezyklieren, denke ich, müssen wir genau anschauen, wie sinnhaft ist eine Separatsammlung jetzt mal rein energetisch und materiell angeschaut, wie sinnhaft ist das noch. Auf der anderen Seite könnte man aber auch vorstellen, dass das Ganze umschwenkt, dass man den Separatsammlungsgedanken noch weiter fortschreitet und noch weiter ausbaut.
Lässt man im Fachmann zu, stopfen wir in Zukunft Sachen in Abfall, die wir uns heute nie trauen werden. Oder wir stopfen bedeutend weniger drin, trennen viel, viel mehr. Gewisse Sachen aber, die ändern sich auch in Zukunft nicht.
Ich denke, das Papierrecycling zum Beispiel wird immer Sinn machen, weil das Papier in eine thermische Behandlung macht man die Zellulosefaser einfach kaputt. Also man hat den Stoff nicht mehr. Das heisst, auch wenn man jetzt massive Fortschritte hat bezüglich Rückgewinnung von Wertstoffen aus Verbrennungsrückständen, wie es in Hinwil sich abzeichnet, man wird immer gewisse Fraktionen haben, die man separat sammeln will.
Alle, die gedacht haben, super, in Zukunft nie mehr Altglasflaschen schleppen oder Papierbündeln, schlechte Botschaft. Papier und Glas muss man weiterhin trennen. Urban Mining scheint zum jetzigen Zeitpunkt bei dem, was wir in Abfallsack stopfen, vor allem bei den Metall- und möglicherweise den gesteinsähnlichen Materialien sinnvoll. Aber am allermeisten sinnvoll ist es immer noch, man braucht wenig Rohstoff. Kauft Joghurt im grossen und nicht im kleinen Topf. Weil der beste Rohstoff ist der, den man gar nicht braucht. Denn auch beim besten Recycling geht ein gewisser Teil vom Rohstoff verloren. Für immer.
Input Podcast auf DRS3.